Rainer, lies mal vor.
Der Goldkäfer von Edgar Allan Poe. Vorgelesen von Rainer Schuppe. Aufgenommen und bearbeitet im Coworking Space Raya Works in Santani auf Mallorca. Kapitel 1.
Holla, holla, der Bursche tanzt wie toll. Es hat ihn die Tarantel gebissen.
Aus dem Gedicht All in the Wrong. Vor vielen Jahren stand ich in nahen Beziehungen zu einem Herrn William Legrand. Er entstammte einer alten Hugenottenfamilie und war einst wohlhabend gewesen, durch allerlei Unglücksfälle aber war sein Vermögen zusammengeschmolzen, so dass er nur noch das Nötigste hatte. Um Demütigungen auszuweichen, verließ er New Orleans, die Heimat seiner Väter, und ließ sich auf Sullivan's Inseln nahe bei Charleston in South Carolina nieder. Diese Insel ist recht merkwürdig. Sie besteht fast ganz aus Seesand und ist etwa 3 Meilen lang. Ihre Breite beträgt nirgends mehr als eine Viertelmeile. Vom Festland ist sie durch einen schmalen Meeresarm getrennt, der sich durch eine Wildnis von Schilf und Schlamm mühsam seinen Weg sucht und ein Lieblingsaufenthalt des Marschhuhns ist. Die Vegetation ist, wie sich denken lässt, spärlich und zwerghaft. Größere Bäume gibt es nicht. Doch findet sich am Westende, da wo Fort Moultrie steht, die stachelige Zwergpalme. Auch einige Holzhäuser stehen hier, Sommerwohnungen von Charlestonern Bürgern, die dem Staub und dem Fieber zu entfliehen trachten. Der ganze übrige Teil der Insel, mit Ausnahme des harten weißen Strandes, ist dicht bewuchert von der wohlriechenden Myrte, die bei englischen Gärtnern sehr gesucht ist. Der einzelne Strauch erreicht hier oft eine Höhe von 15 bis 20 Fuß und bildet ein undurchdringliches Buschwerk, das die Luft in weitem Umkreis mit Wohlgerüchen tränkt. Mitten in diesem Myrtendickicht, nicht weit von der einsamen Ostküste der Insel, hatte Legrand sich eine kleine Hütte gezimmert, die er damals bewohnte, als ich ihn rein zufällig kennenlernte. Wir wurden bald zu Freunden, denn der Einsiedler gewann mir Achtung und Interesse ab. Ich fand in ihm einen gebildeten Mann von hervorragenden Geistesgaben, nur war er sehr menschenscheu und abwechselnd krankhaften Anfällen von Begeisterung und von Schwermut unterworfen. Er hatte viele Bücher bei sich, von denen er aber selten Gebrauch machte. Sein Hauptvergnügen war Fischen und Jagen. Doch schlenderte er auch gerne am Strand entlang, um Muscheln zu suchen, oder durchforschte das Myrtendickicht nach seltenen Insekten. Von letzteren besaß er eine Sammlung, um die selbst ein Swammerdamm ihn beneidet hätte. Bei seinen Wanderungen begleitete ihn in der Regel ein alter Schwarzer namens Jupiter, der von der Familie seines Herrn, als diese noch wohlhabend gewesen, die Freiheit erhalten hatte, aber weder durch Drohungen noch Versprechungen zu bestimmen gewesen war, die Fürsorge für seinen Jungen Massa Will aufzugeben. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Verwandten Legrands dem Schwarzen diese Halsstarrigkeit eingegeben hatten, weil es ihnen gut schien, den exzentrisch veranlagten jungen Mann behütet und überwacht zu sehen. Sullivan's Insel liegt auf einem Breitengrad, auf dem ein strenger Winter selten ist und man nur ausnahmsweise einmal eines wärmeren Feuers bedarf. Mitte Oktober 1830 aber hatten wir einen sehr frostigen Tag. Gegen Sonnenuntergang bahnte ich mir meinen Weg durchs immergrüne Buschwerk zur Hütte meines Freundes, den ich seit Wochen nicht besucht hatte. Ich wohnte damals in Charleston, das 9 Meilen von der Insel entfernt liegt, und die Reiseverbindungen waren jener Zeit nicht so bequem wie heutzutage. Als ich die Hütte erreicht hatte, klopfte ich wie gewöhnlich an, und als ich keine Antwort bekam, nahm ich den Schlüssel aus dem mir bekannten Versteck, schloss auf und trat ein. Im Kamin brannte ein kräftiges Feuer, eine mir keineswegs unwillkommene Überraschung. Ich warf den Überzieher ab, rückte mir einen Lehnstuhl an die knisternden Scheite und erwartete geduldig die Heimkehr meiner Wirte. Sie kamen bald nach Dunkelwerden und begrüßten mich herzlich. Jupiter grinste von einem Ohr bis zum anderen, während er sich anschickte, uns ein paar Marschhühner zum Abendessen zu bereiten. Legrand hatte einen seiner Begeisterungsanfälle. Ich kann es nicht anders nennen. Er hatte eine unbekannte zweischalige Molluske gefunden, die eine neue Gattung bildete. Und mehr noch, er hatte mit Jupiters Hilfe einen Käfer eingefangen, den er für etwas ganz Neues hielt, worüber er aber noch am anderen Morgen meine Meinung hören wollte. »Und warum nicht schon heute?« fragte ich und wärmte meine Hände über der Flamme. In meinem Innern wünschte ich alle Käfer der Welt zum Teufel.
»Ja, wenn ich doch nur gewusst hätte, dass sie kommen«, sagte Legrand. »Aber es ist so lange her, seit ich sie sah, und wer hätte ahnen können, dass sie gerade heute Abend mich besuchen würden.« Auf dem Heimweg begegnete mir Leutnant G. von der Festung. Törichterweise lieh ich ihm den Käfer. So werden sie denselben vor morgen früh nicht sehen können. Übernachten Sie hier. Bei Sonnenaufgang lasse ich den Käfer dann durch Jupp holen. Sie können sich gar nichts Schöneres denken.«
Als was? Den Sonnenaufgang?«
»Unsinn! Nein, den Käfer! Er ist von leuchtender Goldfarbe, etwa so groß wie eine Walnuss, mit zwei jetschwarzen Punkten an einem Ende des Rückens und einem einzigen größeren am anderen Ende. Die Fühler sind...« »Kein bisschen Horn an ihm, Massa Will! Sag's ihnen nochmal!«
fiel hier Jupiter ein.
»Der ist ein Goldkäfer, Schwergold. Jedes bisschen ganz Gold, außen und innen, Flügel und alles. Nie im Leben habe ich so schweren Käfer in Hand gehalten.« »Nehmen wir an, du hast recht, Jupp«,
erwiderte Legrand ernsthafter, als es mir nötig schien.
»Ist das aber ein Grund, dass du die Hühner anbrennen lässt? Die Farbe«,
hier wandte er sich zu mir,
»vermag allerdings Jupiters Ansicht zu bestätigen. Noch nie habe ich etwas Strahlenderes gesehen als die Flügel dieses Tieres. Doch darüber können Sie erst morgen urteilen. Einstweilen will ich Ihnen einen Begriff von seiner Gestalt geben.«
Mit diesen Worten setzte er sich an einen kleinen Tisch, auf dem sich Tinte und Feder befanden. Papier fehlte. Er suchte in einer Schublade danach, konnte aber keins finden.
»Ach, tut nichts«,
sagte er schließlich.
»Dies hier tut es auch.«
Und er zog aus der Westentasche einen Fetzen, den ich für sehr schmutziges Pro-Patria-Papier hielt, und entwarf darauf eine flüchtige Federzeichnung. Währenddessen nahm ich meinen Platz am Feuer wieder ein, denn mir war noch immer kalt. Als er die Zeichnung fertig hatte, reichte er sie mir, ohne aufzustehen. Kaum hatte ich sie in der Hand, als draußen ein lautes Knurren ertönte, dem ein Kratzen an der Tür folgte. Jupiter öffnete, und ein großer Neufundländer, der Legrand gehörte, stürmte herein, legte die Pfoten auf meine Schultern und überhäufte mich mit Liebkosungen, denn ich hatte ihn bei meinen Besuchen stets gut behandelt. Als er sich beruhigte, blickte ich auf das Papier und war, die Wahrheit zu sagen, nicht wenig verwirrt über das, was mein Freund da hingemalt hatte. Nachdem ich es minutenlang betrachtet hatte, sagte ich, »Der Käfer ist in der Tat seltsam, das muss ich zugeben. Er ist mir gänzlich neu, habe nie dergleichen gesehen. Es sei denn ein Schädel, ein Totenkopf, denn damit allein hat er Ähnlichkeit.«
»Ein Totenkopf«, wiederholte Legrand. »Nun ja, mag sein, dass er auf dem Papier etwas davon hat. Die zwei oberen schwarzen Punkte sehen wie Augen aus, wie? Und der längere unten wie ein Mund. Und die Form des Ganzen ist oval.«
»Na, vielleicht liegt es daran«, sagte ich. »Doch, Legrand, ich fürchte, Sie sind kein Zeichenkünstler. Ich muss warten, bis ich den Käfer selbst gesehen habe, ehe ich mir eine Vorstellung von ihm machen kann.«
»Sonderbar«,
sagte er ein wenig verletzt.
»Ich zeichne ganz gut. Ich habe jedenfalls vortreffliche Lehrer gehabt und darf mir wohl auch schmeicheln, nicht gerade ein Dummkopf zu sein.«
»Ja, mein lieber Freund, dann haben Sie wohl einen Scherz beabsichtigt«, sagte ich. »Dies hier ist ein ganz gut gezeichneter Schädel, ja. Ich kann wohl sagen, ein meisterhaft gezeichneter Schädel. Und Ihr Skarabäus muss der merkwürdigste Käfer von der Welt sein, wenn er ihm gleicht. Er könnte geradezu unheimliche Vorahnungen erwecken. Ich nehme an, Sie werden den Käfer Scarabaeus caput hominis oder so ähnlich nennen. Es gibt eine ganze Reihe derartiger Namen in der Naturgeschichte. Doch wo sind die Fühler, von denen Sie sprachen?«
»Die Fühler«,
sagte Legrand in übertrieben gereiztem Ton.
»Sie müssen sie doch sehen, die Fühler. Ich habe sie in natürlicher Größe wiedergegeben und ich meine, das genügt für ihre Erkennbarkeit.«
»Nun, nun«, erwiderte ich, »mag sein. Ich sehe sie aber nicht.« Und ich gab ihm ohne weitere Worte das Papier zurück, um ihn nicht noch mehr zu reizen. Ich war aber über die Wendung der Dinge sehr überrascht. Seine schlechte Laune beunruhigte mich. Was konnte ich dafür, dass die Fühler nicht zu sehen waren und dass das Ganze eine verblüffende Ähnlichkeit mit der üblichen Zeichnung eines Totenschädels hatte? Verdrießlich nahm er das Papier entgegen und hatte offenbar die Absicht, es zu zerknittern und ins Feuer zu werfen, als ein zufälliger Blick auf die Zeichnung ihn plötzlich davon abhielt. Sein Gesicht wurde glühend rot und gleich darauf unheimlich bleich. Minutenlang starrte er unbeweglich auf das Blatt in seinen Händen. Endlich stand er auf, nahm eine brennende Kerze vom Tisch und setzte sich in der hintersten Ecke des Zimmers auf einen Schiffskoffer. Dort prüfte er das Blatt von neuem mit ängstlicher Aufmerksamkeit, indem er es nach allen Seiten drehte und wendete. Er sagte aber nichts, und sein Benehmen verwunderte mich sehr. Ich hielt es jedoch für ratsam, seine üble Laune nicht durch irgendeine Bemerkung zu verschlimmern. Er nahm jetzt ein Notizbuch aus seiner Rocktasche, legte das Papier sorgsam hinein und verschloss beides in einem Schreibpult. Sein Benehmen wurde nun ruhiger, aber seine vorherige Begeisterung war ganz verschwunden. Doch schien er weniger mürrisch als nachdenklich. Je mehr es Nacht wurde, desto mehr versank er in Träumerei, aus der kein Scherzwort ihn erwecken konnte. Es war meine Absicht gewesen, die Nacht hier in der Hütte zu verbringen, wie ich es früher gelegentlich getan hatte. Bei der trüben Stimmung meines Gastgebers schien es mir aber ratsamer, mich zu empfehlen. Es drängte mich nicht zum Bleiben. Doch als ich ging, schüttelte er mir die Hand noch herzlicher als sonst.